Hallo, meine Damen und Herren, das ist keine verirrte Fliege oder Wespe, die heute hier in der Folge mit zu Gast ist. Nein, Marc Borsch, herzlich willkommen schon mal an der Stelle.
Hallo Daniel, grüß dich.
Ela ist natürlich auch wieder mit dabei.
Guten Morgen.
Und die Handwerker aus Sellenborg, schöne Grüße auf diese Art und Weise. Es wird ein neuer Parkettboden hergestellt. Ela, wir haben noch nicht herausgefunden, für wen, aber vielleicht werden wir das auch im Laufe dieser Folge noch klären können.
Genau, wir gucken mal.
Vorher aber natürlich, wie immer, die Schnellfragerunde auch mit Marc und Ela. Ich würde sagen, weil du es bist, du
Lady
fängst
first.
einfach mal
Ja,
an. Genau,
danke.
richtig. Bitte.
Sollte ein Keks am Boden immer mit der Creme nach unten oder nach oben fallen?
Nach unten.
Würdest du lieber jedes Mal lachen, wenn du traurig bist, oder jedes Mal weinen, wenn du glücklich bist?
Lachen.
Würdest du eher auf einer Wolke aus Marshmallows schlafen oder auf einem riesigen Pancake surfen?
Nö, Marshmallows.
Arschbombe oder Körper?
Beides.
Wie wimmelst du am schnellsten Verehrerinnen ab?
Ich gehe zur Theke.
Was ist dein dunkelstes Geheimnis?
Mein dunkelstes Geheimnis.
Ja.
Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage, Daniel.
Gerne.
Ja, genau.
Schnellfragerunde.
Richtig, der Kabinengang.
Das ist jetzt eine Frage für mich. Entscheide dich zwischen einem Schwarm fliegender Einhörner als tägliche Begleiter oder einem sprechenden Kaktus als bester Freund.
Sprechender Kaktus.
Eine Angewohnheit, die du gerne loswerden würdest.
Stille.
Würdest du lieber einen Monat lang ständig in Zeitlupe laufen oder einen Tag lang alles im Zeitraffer erleben?
Zeitraffer auf jeden Fall.
Immer eine Gabel für Suppe verwenden oder immer versuchen, mit Stäbchen Pizza zu essen? Nee, Pasta, sorry, so viel Zeit muss sein.
Und dann nehme ich die Stäbchen.
Welche Farbe der Schiedsrichter-Trikots ist die schönste?
Pink.
Was ist die eine Sache, die dich immer zum Lachen bringt?
Freude.
Und wie alt willst du mal werden?
100.
Das war es auf jeden Fall schon. An der Stelle, wir verabschieden uns noch nicht ganz, sondern wir fangen jetzt natürlich erst richtig los. Ich habe es eben schon gesagt mit Marc Borsch zum Thema Fußball. Marc, du bist 46 Jahre jung, hast zwei Kinder, kommst aus Mönchengladbach und hast nicht schon im Fußball als Schiedsrichter, Assistent fast alles erlebt, sondern auch bei der Polizei, das kann man so sagen.
Wenn du das so sagst.
Ich habe es hier tatsächlich schwarz auf weiß. Du hast angefangen bei der Polizei mit der Ausbildung in Brühl, hast dann Wach- und Wechseldienst gemacht, warst bei der Einsatzhundertschaft, hast das Studium zum gehobenen Dienst gemacht, warst dann Kfz-Sachbearbeiter im Leitungsstab, Sachbearbeiter und EK-Leiter Wohnungseinbruchsdiebstahl habe ich hier noch stehen. Dann warst du noch in Viersen in der Direktion KKK West, kommissarischer Leiter und bis seit Dezember 2022 im KPB Viersen, Direktion K, Leiter Fürst K.
Das ist richtig, hast du gut vorgelesen.
Und wenn du das letzte noch mal einmal übersetzen könntest, Marc, was ist das genau? Dieses KPB Viersen, Direktion K, Leiter Fürst K.
Ja, KPB steht für Kreispolizeibehörde, Viersen ist die Behörde, Direktion K, Direktion Kriminalität, übersetzt. Und ich bin Leiter der Führungsstelle Kriminalität. Wir kümmern uns um Organisation und Personalangelegenheiten, um alles das, was für unsere Direktion oder Abteilung dann auch wichtig ist.
Du bist 30 Jahre jetzt als Schiedsrichter quasi aktiv, das können wir auch so festhalten.
Ja, seit 1994.
Genau,
ja.
Habe ich doch richtig gerechnet. Und ja, wir dürfen das auch verraten. Das war dann schon, logischerweise, wenn ihr das jetzt hört. Aber du bist heute nach unserer Podcast-Aufnahme direkt unterwegs zur Champions League. Was machst du da genau?
Ja, richtig. Da bin ich Assistentin im Champions League-Spiel und freue mich drauf. Das ist mein 75. Spiel insgesamt in der Champions League. Ja. Wird eine spannende Aufgabe, Herausforderung.
Eindhoven gegen Arsenal, also auch ein richtiges Knallerspiel. Und Assistent für alle, die sich jetzt fragen, was macht er da genau? Sitzt er da irgendwo auf der Tribüne und macht sich Notizen? Nein, Marc Borsch steht tatsächlich, man durfte früher sagen, ich weiß nicht, ob man es immer noch sagen darf, als Linienrichter. So kann man sich es, glaube ich, ganz gut vorstellen, an der Seitenlinie.
Ja, als Schiedsrichter, Assistent und ich stehe nicht nur rum, ich laufe ein bisschen. Ne? Also das ist schon mit sportlichen Herausforderungen verbunden.
Und ich weiß das wirklich, weil wir haben uns kennengelernt, Marc. Das dürfen wir auch den wenigen Menschen, die es noch nicht wissen, jetzt verraten. Ich bin ja auch Schiedsrichter seit letztem Jahr und wir haben uns in Kamen-Kaiserau beim Elite-Schiedsrichter-Lehrgang kennengelernt. Und du durftest dich davon überzeugen, wie weit ich von der Bundesliga weg bin, leistungsmäßig.
Nö, du bist gar nicht so weit weg. Also Hut ab vor dem, was du da abgeleistet hast und dass du auch innerhalb eines Jahres den Sprung zu unserem Lehrgang geschafft hast. Also da kann man nur den Respekt vorzollen. Und ja, die Leistungsprüfung bist ja auch mitgelaufen. Da konnte ich mir ein Augenmerk von verschaffen. Das hast du richtig gut gemacht und ja, du bist sportlich topfit und jetzt müssen wir nur noch die Performance auch auf den Platz kriegen bei dir.
Also Ela, für mich, ich habe eigentlich alles schon im Kasten.
Ja, dachte ich mir. Also ich merke das schon, ihr seid so voll in eurem Thema. Ne? Ich sitze und höre euch begeistert zu, weil Fußball ist ja so genau mein Ding.
Ja. Man hört die Ironie gar nicht raus.
Nein, hört man nicht, ne? Ich komme jetzt mit meinen, keine Ahnung, Fragen.
Nein, also ich glaube, es gibt keine falschen Fragen, Ela. Du kannst alles raushauen.
Okay. Aber dafür sitzen wir auch hier, ja?
Ja, genau, damit ich auch was lerne, ne?
Nee, damit wir alle was lernen.
Oh, wie schön. Okay, ich fange einfach mal an. Wie bist du denn Schiedsrichter geworden und wie viel hatte das mit deiner Berufswahl an sich überhaupt zu tun?
Ja, mit der Berufswahl an sich noch gar nicht, weil ich dann noch nicht bei der Polizei war. Da habe ich erst 3 Jahre später angefangen, 1997. Schiedsrichter bin ich geworden, weil ich als Kind immer schon Fußball gespielt habe und im Verein, erst im Tor und dann später auch auf dem Platz und habe auch parallel Tennis gespielt. Auch Medenspiele habe ich absolviert und dann war ich 2 Jahre in Folge verletzt, erst an der Hand. Das war ein dummer Unfall bei einem Schülerausflug.
Also als Tennisspieler gar nicht so gut, ne?
Nee, richtig. Vor allen Dingen die rechte Hand, ja, war meine Schlaghand auch noch. Wenn man dann durch die Glasscheibe fällt und sich eine Sehne durchtrennt, dann ist das nicht ganz so witzig, ja. Dann konnte ich ein Jahr nicht spielen und das im Folgejahr habe ich mir ein Sprunggelenk gebrochen im Schulsport, im Fußball. Ja, und dann war eigentlich die Karriere sowohl als Fußballer als auch als Tennisspieler ad acta gelegt. Da habe ich mein neues Hobby gesucht und bin dann auf das Hobby Fußballschiedsrichter aufmerksam geworden, habe dann einen Lehrgang absolviert. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da eben auch mit Leidenschaft beigeblieben bin und dann, Step by Step auch durch die entsprechenden Ligen aufgestiegen bin.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und wir haben eben kurz im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, wie viel es von dir eigentlich gibt, weil du hast eine Führungsfunktion, bist sehr aktiv als Schiedsrichter. Wie klappt das?
Ja gut, wie klappt das? Ich glaube, das eine bedingt auch irgendwo das andere oder das fördert auch das andere. Ich habe meinen Polizeiberuf nie aus den Augen verloren, auch wenn mir das anders immer spöttisch nachgesagt wurde, dass ich wenig bei der Polizei und viel auf dem Fußballplatz bin. Aber
wer sagt sowas, Marc?
Ja gut, wer sagt sowas? Vielleicht auch Neider oder Kollegen, die einem das nicht gönnen. Letztendlich habe ich aber beides immer sehr stark verfolgt. Und habe mein Ziel, irgendwann Führungskraft bei der Polizei zu werden, auch nie aus den Augen verloren. Zwischendurch habe ich auch, weil ich 2 Kinder habe, Teilzeit gemacht, um eben diese 3 Facetten, Beruf, Familie und Schiedsrichterei, also Hobby, auch irgendwo einen Hut zu bringen. Ja, ich denke, das ist mir ganz gut gelungen.
Wer hat am wenigsten von dir im Vergleich, Marc? Der Fußball, die Polizei oder die Familie?
Das kann man so nicht sagen, keiner.
Siehst du, also ich wollte dich ein bisschen locken jetzt, Marc, aber du bist natürlich gar nicht drauf reingefallen.
Das heißt, so kenne ich dich, Daniel.
Ja. Aber du versuchst wirklich alles miteinander zu verbinden, schaffst das auch, unterstelle ich dir. Aber es ist ja wirklich, nennen wir es jetzt mal positiv, durchaus eine Herausforderung wahrscheinlich, alles unter einen Kamm zu bekommen.
Ja, das ist schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass die beiden Sachen sich auch irgendwo sinnvoll ergänzen. Also wenn ich jetzt Polizei und Schiedsrichterei miteinander vergleiche, ich ziehe aus der einen Sache viel Kraft und viel Energie und auch irgendwo den Lerneffekt daraus, um das bei der anderen Sache auch gewinnbringend dann einsetzen zu können. Und gleichwohl auf der anderen Seite kann ich dann auch für den anderen Part auch regenerieren, abschalten, Dinge mal vergessen.
Sind so Lerneffekte zum Beispiel, Marc? Das finde ich ja ganz interessant gerade, was du sagst, was du dann gegenseitig irgendwie gewinnbringend einsetzen kannst.
Ja, Ruhe bewahren, Zielstrebigkeit, Entscheidungen treffen, logischerweise, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein. Das sind Dinge, die ich in meinem Hobby irgendwo mitbringen muss, die ich aber gewinnbringend auch auf der anderen Seite bei der Polizei einsetzen kann und natürlich jetzt auch als Führungskraft verwenden kann. Das ist mir auch total wichtig. Teamgeist ist auch irgendwo eine Sache, die da eine Rolle spielt, weil sowohl auf dem Fußballplatz kann man nur in einem Team erfolgreich sein und das gilt im gleichen Maße auch für die Polizei. Klar gibt es da auch Einzelkämpfer, aber ich glaube, die Einzelkämpfer sind nicht so erfolgreich wie die, die im Team arbeiten.
Also sind das genau die Eigenschaften oder Fähigkeiten, die dir dann gerade auch bei deiner Wahl als Schiedsrichter zugutekommen?
Richtig, die ich aber auch über die letzten 30 Jahre irgendwo gelernt habe, die ich mir angeeignet habe, die ausgeprägter ausgebildet wurden. Ne?
Und was war denn deine größte Motivation, überhaupt zur Polizei zu gehen?
Die größte Motivation war irgendwo auch Gerechtigkeit abbilden zu können, für den Bürger insgesamt. Ich wollte mich mit einbringen in diese Geschichten. Nicht vergessen darf man nur, dass mein Papa auch bei der Polizei war, der ist mittlerweile pensioniert. war irgendwo auch immer ein Vorbild für mich, bei dem ich mir viel abgeguckt habe, der mich auch in jungen Jahren schon oft mit zu irgendwelchen dienstlichen Veranstaltungen genommen hat. Sei es nun St. Martins Umzüge oder Karneval. Eine gute Erinnerung ist mir nochmal ein Kindergeburtstag geblieben, wo ich mal mit einem Funkgerät funken durfte. Ja, das sind natürlich so Sachen, die einen auch irgendwo prägen und dann auch so einen Berufswunsch verstärken.
Was hat dein Vater bei der Polizei gemacht?
Ja, der hat auch viel bei der Polizei gemacht.
Hast du dir ein Beispiel genommen? Ja, ja.
Ja, genau. Also der war Kartfahrer. Ich glaube, der war auch mal Scharfschütze damals zu Terroristenzeiten. Und später war er dann beim Bezirks- und Ermittlungsdienst, wie es damals hieß. Das waren auch die Zeiten, wo ich dann im Karnevalzug oder bei St. Martin nochmal mitfahren durfte. Ja, und zuletzt war er auch bei der Kriminalpolizei.
Gibt es denn konkrete Situationen, wo dir deine Vorerfahrung, die du durch der Polizeiarbeit gesammelt hast, geholfen hat, jetzt als Beispiele?
Ja, da gibt es schon Sachen. Also jetzt ja, als vor einigen Wochen in Augsburg mal ein Knallkörper explodiert ist während des Spiels und auch einige Menschen verletzt hat auf der Tribüne. Da kommt dann mein polizeiliches Gehen natürlich durch, wo man auch in gewissen Schemata diese Szenarien dann abarbeitet, wo man strategisch dann vorgeht, einen kühlen Kopf bewahrt. Und ich mich im Hintergrund um die Abläufe gekümmert habe, Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitsbeauftragten, mit dem Polizeieinsatzleiter, wo dann vielleicht andere Schiedsrichter, die jetzt den Polizeiberuf nicht ausüben, diese Sichtweise oder diese Rolle eben nicht einnehmen können, was man denen aber auch nicht verdenken kann. Ja, aber da versuche ich dann eben schon, unser polizeiliches Handeln auch abrufen zu können.
Mhm. Ja, aber es ist eine coole Symbiose, wenn das dann so passt.
Ja, vor allen Dingen finde ich beeindruckend, das darf man auch mal sagen, lieber Marc, wie du dich gerade auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich habe das Gefühl, die Handwerker kommen immer näher.
Aber ich höre sie gar nicht mehr. Mich wundert auch, dass man in so einem neuen Gebäude das Parkett abschleifen muss. Das steht da erst ein oder zwei Jahre.
Da werden wir nochmal Fragen stellen hier an die freundlichen Kollegen vom LAFP. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Wir müssen es nur zwischendurch nochmal sagen, weil vielleicht gibt es ja auch Menschen, die einfach mittendrin erst einschalten. Und falls die jetzt erst dazugestoßen sind, sei gesagt, wenn es im Hintergrund mal so ein bisschen summt oder surrt, dann sind nicht wir das, sondern es gibt einen neuen Parkettboden. Und der wird gerade parallel zu unserer Podcast-Folge hier angefertigt. Das soll uns aber gar nicht stören und auch nicht stören, was die nächste Frage angeht, Ela.
Ja, also ich habe ja gerade auch schon gefragt, wie viel es von dir gibt, was mich echt interessiert, weil du ja so aktiv auch als Schiedsrichter bist. Machst du Vollzeit oder kriegst du das irgendwie, wirst du dafür freigestellt? Wie läuft das?
Ja, ich mache mittlerweile wieder Vollzeit. Habe ja eben gesagt, ich habe auch mal eine Zeit lang Teilzeit gemacht, insbesondere als ich bei den großen Turnieren als Schiedsrichter unterwegs war.
WM, EM.
Richtig. Zweimal Weltmeisterschaft, zweimal Europameisterschaft, ja, Confederations Cup, Olympische Spiele. Das war natürlich sehr zeitintensiv und das ging auch nur, weil ich dann letztendlich auch Teilzeit gemacht habe. Letztendlich wollte ich auch meine Kinder nicht aus den Augen verlieren. Der Kleine ist geboren worden, als ich auf dem Fußballplatz stand. Der Große ist geboren worden, 2-3 Tage bevor ich nach London geflogen bin für 3 Wochen zum Turnier. Also schon mit Einschränkungen verbunden. Aber ich habe vor einem Jahr wieder aufgestockt auf Vollzeit, weil diese Funktion, die ich jetzt ausübe als Leiter einer Führungsstelle, verantwortlich für gut 130 Mitarbeiter, dann irgendwo nicht in Teilzeit abzubilden ist. Aber irgendwo hat ja auch Corona ein Gutes gehabt. Die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile so gut oder so gut geworden, dass sich das auch gut vereinbaren lässt.
Wie ist es jetzt, wo du sagst, große Turniere? Daniel hat gesagt WM, EM, jetzt steht ja die EM 2024 bei uns im Land an.
Bitte?
Entschuldigung, muss ich lauter sprechen?
Ich hatte da gerade was gehört, aber vielleicht habe ich es mir auch eingebildet.
Hast du so einen Summen gehört? Ja. Was geht dir dabei durch den Kopf? Wie meinst du, kannst du das dann vereinbaren? Da wirst du ja sicherlich auch aktiv sein.
Nee, leider nicht mehr. Aufgrund meines Alters, ich bin jetzt 46, bin ich nicht mehr auf der FIFA-Liste. Gelistet.
Zu alt
ja,
etwa?
Ja, genau, zu alt. Aber
das ist genau Elas Thema.
Das ist genau mein Thema, ja.
Okay. Ja, also die EM werde ich dann sehr wahrscheinlich nicht mehr auf dem Fußballplatz verbringen, was ich auf der einen Seite schade finde, weil ein Turnier im eigenen Land, das hätte mit Sicherheit schon irgendwo einen Charme gehabt oder ist vielleicht auch Ziel eines jeden Sportlers. Ich fühle mich auch als Sportler, wenn viele das nicht so sehen. Also Ziel eines jeden Sportlers. Werd aber die Europameisterschaft mit Sicherheit als Zuschauer verleben. Ich habe auch mir Karten besorgt für ein Spiel. Deutschland gegen Schweiz ist ja jetzt ausgelost worden, was ich dann irgendwo auch auf dem Fußballplatz oder im Stadion mir anschauen kann. Ja, dienstlich muss dann mal sehen, was uns da erwartet. Gerne wäre ich irgendwo in einem dienstlichen Rahmen, hätte ich die Europameisterschaft gerne etwas näher begleitet, aber das ist mir verwehrt geblieben. Das macht aber auch nichts.
Mit Felix Brüch bist du auf jeden Fall eigentlich immer unterwegs gewesen, lieber Marc. Der hat sich nun ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel als Schiedsrichter das Kreuzband gerissen. Deswegen bist du seitdem mit Tobias Stieler, auch einem sehr erfahrenen Schiedsrichter, im Einsatz. Wie wichtig ist es da eigentlich? Du hast eben schon mal den Teamgedanken angesprochen, dass man da auch immer mit ähnlichen Menschen eigentlich zusammenarbeitet. Du hast ja wirklich diese ganzen großen Turniere auch immer wirklich mit Felix Brüch dann zusammen erleben dürfen.
Ja, das hat was mit Vertrauen zu tun, mit Absprachen, mit, ja, letztendlich muss man irgendwo eingespielt sein. Und das kann man übertragen wieder auf die Polizeitätigkeit. Ja, wenn man mit einem Team oder mit einem Team arbeitet oder mit Mitarbeitern arbeitet, die einem vertraut sind, die man kennt, wo man weiß, wie die auch ticken, wenn sie morgens aufstehen, mal schlechte Laune haben, dann auch weiß, wie man sie eben auch zu nehmen hat, dann, ja, dann ist das einfacher. Aber auf der anderen Seite, letztlich sind die Abläufe in jedem Team irgendwo gleich, die Regeln sind auch gleich, auch bei der Polizei so. Man muss da auch mit jedem Streifenpartner muss man auf Streife fahren können und mit jedem Kollegen bei der Direktion K muss man eine Wohnungsdurchsuchung auch abhalten können. Also da sollten dann die Prozesse auch irgendwo ähnlich sein.
Bei der Polizei ging es dann eben auch los, klassischerweise mit Wach- und Wechseldienst und Hundertschaft, bis es dann irgendwann vor ein paar Jahren in die Führungsdirektion ging. Welcher Weg war denn aus deiner Sicht im Nachhinein schwieriger?
Das ist wirklich eine schwierige Frage.
Aber auch eine gute,
ja,
oder?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage.
Also, tust du, als wenn es die erste wäre, Mann.
Nein, das stimmt. Das ist die erste richtig schwierige Frage, Daniel. Nee. Also ich glaube, der Weg bei der Polizei in die Führungsetage zu kommen, ist einfacher als bei der Schiedsrichterei. Zum Vergleich, wir haben jetzt 60.000 Schiedsrichter. Damals, als ich angefangen habe, waren es nur 80.000. Und letztendlich bei einem großen Turnier stehen 3 von diesen 80.000 oder jetzt 60.000 auf dem Platz. Da ist es doch wesentlich schwieriger, dorthin zu kommen, als bei der Polizei in Führung zu kommen.
Was hat da für dich den Ausschlag gegeben? Also warst du von Anfang an so ehrgeizig, dass du gesagt hast, irgendwann als Sportler, als der du dich ja nach wie vor auch bezeichnest, ich möchte bei so einem großen Turnier unbedingt mal mit dabei sein auch? Oder kam das erst wirklich mit den Jahren, dass du dann immer ehrgeiziger wurdest?
Ja, der Ehrgeiz war von Anfang an da, ja. Dass man bei einem Turnier mit dabei sein will, das kann ein Traum sein, ein Wunsch. So richtig darauf hinarbeiten kann man irgendwo nicht, weil man es schwer in der Hand hat. Was er gerade gesagt, ich bin Assistent bei Felix Brüch. Wenn der sich jetzt vor 6 Jahren verletzt hätte am Kreuzband, dann wäre ich eben nicht bei einem Turnier dabei gewesen. Das sind Dinge, die ich dann nicht selber in der Hand habe. Als Einzelsportler kannst du natürlich viel tun dafür, dass bei uns irgendwo in dieser Teamsportart, wenn man es so bezeichnen kann, ist es eben schwieriger, dann auch irgendwo sich diesen Traum zu erfüllen. Letztendlich braucht man halt viel Ehrgeiz, das hast du schon angesprochen, Disziplin, Ausdauerfähigkeit. Ich habe immer versucht, meinen Teil dafür beizutragen, dass es eben nicht an mir liegt, dass ich irgendwo nicht nominiert werde oder dass ich ein Spiel nicht erreichen kann oder dass wir, wenn wir bei einem Turnier sind, dann frühzeitig aus dem Turnier ausscheiden.
Ehrgeiz und Disziplin sind Eigenschaften, die du gerade genannt hast, die ja auch zumindest bei der Polizei kein Nachteil sind.
Nee, definitiv nicht, genau. Mut gehört noch dazu, ja, Entscheidungen zu treffen. Geradlinig sollte man sein.
Wann ist deine Entscheidung gefallen, zur Direktion K zu gehen? Also du bist ja direkt nach deinem Studium in den gehobenen Dienst zu K gewechselt, über das Studium durch die Einsatzhundertschaft, wo du ja vorher warst. Hattest du da auch das Ziel, wo du jetzt bist, dass du da hin möchtest? Oder hast du gesagt, ich gehe erst mal gucken, wie K überhaupt so ist?
Genau, also ich wollte immer zur Kriminalpolizei. Das war schon ein Ziel von mir. Vielleicht auch geprägt dadurch, dass mein Vater halt zuletzt auch da war. Und ich gesehen habe, wie interessant das ist, auch geprägt durch die Zeit bei der Hundertschaft, weil ich dort ein Jahr in einem Projekt mitarbeiten durfte, Jugendliche Intensivtäter. Das hat mich sehr geprägt und da ist der Wunsch, zur Kriminalpolizei zu gehen, schon in mir herangewachsen. Und da habe ich dann auch verschiedene Bereiche durchlaufen. Wie gesagt, Kfz-Sachbearbeiter hast du eben vorgelesen und da hat er dann vorgelesen. Und letztendlich habe ich dann überhaupt Einbruchskriminalität bearbeitet oder Wohnungseinbruch. Und habe da auch spannende Zeiten verlebt, weil ich auch diverse eben Ermittlungskommissionen als Teilnehmer war und dann später auch geleitet habe.
Ja, spannend, ne? Haben wir auch gerade schon geklärt. Ich habe gesagt, ich bin ja so gar kein K-Mädchen, muss immer raus und viel mit Menschen zu tun haben, ne? Das ist unterschiedlich so
das,
die...
Aber das ist ja irgendwie vielleicht ein Vorurteil, was K auch anhaftet, dass man bei uns eben nicht raus kann oder dass man immer nur hinter irgendwelchen Aktenbergen sitzt. In verstaubten Büros mit Kollegen.
Dann sind noch Handwerker.
Richtig, die sind noch Handwerker da, das kommt auch noch dazu. Nein, aber bei uns kannst du rausfahren, da gibt es auch spannende Einsätze, klar. Durchsuchungsaktionen. Ne? Also wer da mal einen Einblick haben möchte, der ist auch herzlich eingeladen, in unserer Direktion mal zu hospitieren.
Guck mal, das passt doch ganz gut, ne? Weil also die wäre auch sowieso irgendwann noch gekommen, aber vielleicht passt es ja jetzt gerade. Wenn die interessierten Kolleginnen und Kollegen oder Neustudierenden vielleicht jetzt diesen Podcast hören. Was fragen wir eigentlich immer? Was empfiehlst du denn angehenden Polizisten, wenn sie zur Polizei möchten? Was gibst du denen mit auf den Weg?
Ja, habe ich ja gerade eben schon mal angedeutet. Also letztendlich bleibt euch selber treu. Ja, seid geradlinig, berechenbar vor allen Dingen. Und setzt euch fürs Team ein und umgekehrt könnt ihr dann auch vom Team profitieren.
Muss man vorher immer schon wissen, wo man landen möchte oder kann man sich das auch im Raum des Studiums oder hinterher verschiedene Wege einschlagen, was meinst du? Oder sollte man immer ein gewisses Ziel vor Augen haben?
Ja, das ist ja das Schöne bei der Polizei, weil wir als Polizei total viele Berufe miteinander vereinen. Und in unserer oder nach unserer Ausbildung kannst du wirklich in jeden Bereich einmal reinschnuppern und dann auch für dich das Bestmögliche aussuchen. Wenn man natürlich während des Studiums schon irgendwelche Ziele vor Augen hat, dann sollte man die auch offen kommunizieren. Damit man da auch irgendwo einen Weg einschlagen kann. Mittlerweile ist es ja so, dass eigentlich alle Bereiche auf sind.
Ja, und wie du schon gesagt hast.
Genau, alles gut, weil wir in allen Direktionen ja großen Personalmangel haben. Und von daher sind wir bei der Kriminalpolizei ja auch schon dazu übergegangen, Berufsanfänger direkt in unsere Direktion einzusetzen.
Mhm. Ja, und das Schöne ist ja, du hast es gesagt, dass man hospitieren kann und auch im Rahmen des Studiums geht man ja auch zu verschiedenen Direktionen. Also ich war zum Beispiel bei der Wirtschaftskriminalität und im Flächenkommissariat. Da kriegt man ja auch genug Einblicke schon, ne? Da kann man schon so ein bisschen gucken.
Inwiefern ist der Fußball tatsächlich bei der Polizei Thema in deinem Umfeld, Marc? Also ich meine, klar, die meisten langjährigen Kolleginnen und Kollegen haben es inzwischen mitbekommen, aber registrierst du, wenn es dann manchmal neue Menschen gibt, die ins Team kommen, dass das schon nach wie vor spannend ist? Sag mal, da bist ja in der Bundesliga aktiv. Ist das dann mal Smalltalk-Thema bei euch im Büro?
Ja, meistens ist ja montags morgens erstmal, werden die Ergebnisse so abgeklopft, ne? Da ist der eine Bayern-Fan, der andere ist Köln-Fan, der andere Gladbach-Fan und dann wird sich so ein bisschen, gedisst. So kann man es ja fast sagen, genau. Da halte ich mich dann immer raus, bin ja neutral. Aber du hast recht. Viele Leute, die mich irgendwo kennenlernen, die sind da wissbegierig und fragen auch mal, was so hinter den Kulissen abgeht, wie es ist, wenn man einen großen Star mal Hallo sagt, ob man mit dem ins Gespräch kommt. Oft kommt die Frage zum Verdienst, dann auch Vereinbarkeit von Job, von Schiedsrichterei, von Familie, wie das so ist, wenn man irgendwo in großen Stadien aufläuft oder wenn man in einer Stadt ist, ob man eine Zeit für Sightseeing hat. Das sind Fragen, die dann einen Neutralen so umhergehen.
Marc, wie ist das denn, wenn man dann so einen Star trifft und wie viel verdient man als Schiedsrichter? Und
ja, genau, jetzt habe ich dir die Fragen doch tatsächlich in den Mund gelegt.
11 Meter ohne Torwart, oder?
Ja, richtig, ganz genau. Ja, den musst du ja reinmachen.
Eben.
Ja, hast du auch.
Jetzt bin ich gespannt auf deine Antworten.
Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Nee.
Die Wahrheit bitte.
Ja, richtig, auf jeden Fall. Lügen darf man ja nicht. Ja, wie ist das, wenn man Star trifft? Das ist für mich dann ein Spieler, der in einem blauen oder roten Trikot spielt.
Aber der Thomas Müller ist ja zum Beispiel einer, der kann dann auch schon mal ein bisschen mehr erzählen im Spiel. Ja, und der läuft ja auch dann schon mal bei dir an der Seitenlinie vorbei. Hat man dann schon mal so ein bisschen so einen leichten Austausch und spricht mal ein bisschen?
Nee, da haben wir keine Zeit für. Also da ist auch jeder in seiner Aufgabe so konzentriert und fokussiert, damit sicher nicht. Natürlich dadurch, dass ich jetzt fast 20 Jahre in der Bundesliga tätig bin, kennt man den einen oder anderen Spieler auch schon etwas länger oder etwas mehr. Oder man hat irgendwo die Wege, die kreuzen sich dann immer wieder, dass man auch im Kabinengang oder am Spiel mal einen Smalltalk hält. Aber so, dass man eine Freundschaft hat oder dass es irgendwie intensiver ist, das gibt es eigentlich nicht.
Hast du den Eindruck, das sind auch ganz normale Menschen wie du und ich?
Definitiv. Auch die Trainer.
Sogar die Trainer, muss
man sagen. Sogar die Trainer, ja, genau.
Ich meine, der eine oder andere ist ein bisschen impulsiver, aber das kennt man ja auch im normalen Leben. Wenn ich zum Beispiel den Trainer des 1. FC Köln nehme, Steffen Baumgart, der ja auch bei minus 10 Grad irgendwie im T-Shirt da steht und irgendwie auch wild gestikuliert oder auch schon mal was reinruft, da hörst du ja dann wahrscheinlich schon mal zwischendurch auch den ein oder anderen Satz, könnte ich mir vorstellen.
Ja, natürlich hören wir da gewisse Dinge und die sind mit Sicherheit auch nicht so für die Öffentlichkeit bestimmt.
Aber was sagen die denn so, Mann?
Ja, da sage ich natürlich jetzt nichts zu, Daniel. Ja, aber das sind ja Sachen, ja, ich darf mich nicht irgendwo emotionalisieren lassen, auf der einen Seite, und jeder nimmt ja auch seine Rolle ein. Ja, das ist dann nach dem Spiel aber auch erledigt. Da muss man auch Verständnis für haben. Das ist wie wir bei der Polizei, wenn wir da im Stadion aktiv sind, mit der Hundertschaft, dann nehmen wir auch irgendwo eine Rolle ein. Ja, und dann wird die eben bearbeitet.
Ja, und Sightseeing hast du noch angesprochen, wenn du dann nachher in Eindhoven bist, dann irgendwie so ein bisschen die Altstadt oder irgendwas?
Nee, da bin ich froh, wenn ich dann irgendwann heute Abend im Bett liege und mich auf mein Spiel vorbereiten kann.
Ja. Ich dachte es mir fast, aber schön, dass du es an der Stelle nochmal sagst. Du sagst gerade auch die Vorbereitung, ist ja auch nochmal eine Parallele wahrscheinlich zu der Polizei. Du bereitest dich auch nach all den Jahren immer noch auf jedes einzelne Spiel vor. Was heißt das jetzt zum Beispiel bei Eindhoven gegen Arsenal, dass die Erster gegen Zweiter spielen, das weißt du schon, aber was meint diese Vorbereitung noch?
Ja, dass ich schon weiß, wer da spielt, welche Spielercharaktere da unterwegs sind, welche Systeme da gespielt werden, die Wichtigkeit des Spiels. Ja, und letztendlich gehe ich auch meine Abläufe nochmal durch. In puncto Abseits oder auch Konzentration. Das ist eben nicht so, dass wir da irgendwo hinfahren, eine halbe Stunde vorher angerufen werden, auf dem Fußballplatz stehen und dann so ein Spiel abarbeiten. Das funktioniert nicht. Also da ist schon viel harte Arbeit dahinter. Zusätzlich das ganze Training. Ja, Vorbereitung ist auch, dass man irgendwo stressfrei bei einem Spiel ankommt. Deswegen müssen wir auch zum Beispiel in Bundesliga spielen, einen Tag vorher schon anreisen. Und ja, nicht selten gab es Jahre, wo ich 180 Nächte im Hotel irgendwo übernachtet habe. Ja, da sind wir wieder bei den Kollegen, die da wissbegierig sind. Für die ist ja eine Hotelnacht dann in Paris, London oder ich weiß nicht wo, ja toll und schöne Reise, was du da siehst. Für mich ist aber mitunter auch Stress, Reisestress, immer wieder die Angst im Nacken zu haben, einen Flug zu verpassen oder Zugverspätung. Am letzten Wochenende habe ich auch wieder anderthalb Stunden länger nach Hause benötigt. Da geht schon viel Zeit bei drauf und ja, das ist ein Job. So muss man das sehen. Also das ist auf der einen Seite Freude, dass man irgendwo da in so ein großes Fußballstadion einlaufen kann und bei diesem großen Showbusiness mitspielen darf. Aber auf der anderen Seite eben harte Arbeit, die dahinter steht.
Du hast eben Emotionen angesprochen und Hundertschaften. Wie siehst du insgesamt das Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
Ich glaube, das Verhältnis war schon mal besser. Es ist mittlerweile wieder etwas schwieriger geworden, was ich so auch von außen betrachten kann. Ich war jetzt auch bei einigen Spielen mit dabei, wo es eher auf den Tribünen etwas höher hergegangen ist oder wo schwer Pyrotechnik abgezündet wurde. Letztendlich Rolle habe ich gerade eben schon mal dargestellt. Jeder nimmt irgendwo seine Rolle ein. Was kann ich dazu sagen? Eigentlich relativ wenig, nur dass man es nicht übertreiben soll. Das gilt aber für beide Seiten dann irgendwo auch.
Ja, ist halt schade, dass man nicht einfach nur Spaß an dem Sport hat, ne? Finde ich immer, wenn ich das so betrachte.
Ja, gut, gerade der Sport ist so eine große politische Bühne.
Ich beim Biathlon gucke, da ist wie eine große Familie. Das ist so ein kleiner Unterschied, ne? Ja. Kann man wahrscheinlich schwer vergleichen, klar, ja. Aber das ist das, was mir immer so auffällt,
ja,
irgendwie.
Ja, das stimmt, da gibt es auch noch andere Sportarten, ja.
Mit dir auf, Marc, im Laufe der Zeit, wie hat sich, der du ja jetzt schon wirklich auf beiden Gebieten über sehr langjährige Erfahrungen verfügst, die Polizeiarbeit und auch die Arbeit als Schiedsrichterassistent verändert oder auch vielleicht nicht?
Ja, definitiv. Also es hat sich total verändert, weil beides ist wesentlich technischer geworden. Also wenn ich mal bei der Polizei anfange, wie sich da alles entwickelt hat, was wir mittlerweile im Streifenwagen da haben. Wir haben Mobiltelefone, wo wir Datenabfragen machen können. Die Funkgeräte sind mittlerweile digital, was sie damals schon zur Weltmeisterschaft 2006 sein sollten. Ja, wir können sie orten mittlerweile. Es sind so viele Dinge technisch geworden. Da haben wir uns sehr weiterentwickelt. Und das gilt aber für die Schiedsrichterei auch. Als ich angefangen habe, hatte ich noch eine Holzfahne in der Hand mit einem Korkgriff. Ja, mittlerweile haben wir Funkfahnen. Also wir können dem Schiedsrichter ein Funksignal eben an seinen Arm schicken. Wir haben Headset, wo wir kommunizieren können. Wir haben die Torlinientechnik eingeführt. Wir haben Videoschiedsrichter mittlerweile. Wir haben Freistoßspray, also es wird alles technisch und ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort drüber gesagt, das wird sich auch noch alles weiterentwickeln. Und das, denke ich, gilt für die Polizei auch. Und ich glaube, wenn wir uns dann nicht weiter anpassen und strategisch weiter vordenken, dann bleiben wir auch stehen und dann werden wir auch den Wettbewerb verlieren, sowohl bei der Polizei als auch in der Schiedsrichterei. Da wird auch noch einiges auf uns zukommen.
Freistoßspray, ist das wie so Sprühkreide, die wir bei der Verkehrsunfallaufnahme nutzen, genau, weil sie dann auf die Wiese, okay, ich muss ja, guck mich nicht so an, Mann, mit dem Kugelschreiber. Ja. Der einzige Name übrigens, der mir gerade bekannt vorkam, war Thomas Müller.
Thomas Müller. Ich habe aber ja auch gar nicht viele andere
Doch,
Namen genannt.
Noch zwei andere, die habe ich schon wieder vergessen, weil ich überhaupt nicht weiß, wer das ist.
Vielleicht meinst du Felix Brüch, das ist der Schiedsrichter, mit dem Marc unterwegs ist, aber tatsächlich einer
Grüße
der bekanntesten Schiedsrichter Deutschlands.
Entschuldigung, ja, natürlich. Grüße gehen raus, tut mir sehr leid. Ich, wenn das mein Mann hört, kriege ich Ärger, weil ich muss mit dem eigentlich jeden Samstag Fußball gucken.
Ja, welcher Fan ist er denn?
Das, er ist Bayern-Sympathisant, aber auch nicht
auch
mehr so
noch,
wie früher. Ja, ja,
ja,
aber
dann sollte es aber Thomas Müller kennen, oder?
Ja, ja, ist glaube ich so der Einzige.
Ja, Manuel Neuer, den Namen hast du auch schon mal gehört,
ja,
oder?
Ja, es gibt ein paar Namen tatsächlich, auch von den Kölnern und so, ja. Gibt
sogar schon. Von den Kölnern, wen kennst du denn da? Das würde mich interessieren.
Daniel Danger,
genau. Jonas Hector, aber der spielt ja nicht mehr, das weiß ich auch.
Sehr gut,
Ja, genau, ja, also Eddie Alten, ne, den Poldi.
Genau, ja. Ja, der kommt ja vielleicht bald wieder, oder? Marc, weißt du da schon mehr?
Na, das, da kann ich nichts zu sagen.
Du bist ja eh Gladbacher, ne? Wenn man aus Mönchengladbach kommt, ich meine, natürlich wirst du das jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber wenn du nicht antwortest, ist es ja auch eine Antwort. Du wirst wahrscheinlich Mönchengladbach-Fan sein.
Sagen wir mal so, ich gehe auch regelmäßig ins Stadion, ja.
Das sind die Fohlen, ne? Sind das die Fohlen?
Ja, das sind die Fohlen.
Ja, guck mal.
Aber das wäre auch falsch gedacht. Also wenn ich nicht fußballverrückt wäre, dann würde ich kein Schiedsrichter sein. Ja, und so irgendwo ist ja auch die Leidenschaft da entstanden, weil ich als Jugendlicher halt oft ans Stadion gegangen bin.
Gibst du das eigentlich an deine, du hast zwei Jungs?
Ja, genau, zwei Jungs.
Gibst du das beides an die weiter?
Ja, der Kleine spielt Fußball, auch sehr leidenschaftlich. Der Große ist eher so der Künstler. Er spielt Saxophon, ja, genau.
Also wird der auch kein Polizist?
Das weiß ich noch nicht, ob der Polizist, der ist 11.
Aber Saxophon ist ziemlich cool. Nicht schlecht.
Ja.
Ela, du strahlst so, als ob dir wirklich einige Fragen beantwortet worden sind.
Ja,
heute.
Ich hätte jetzt noch ganz viele, weil wie gesagt, das ist nicht mein Thema, ne? Und wenn das eben überflüssig wäre, dann können wir das übrigens auch schneiden, ne? Meine doofen Fragen.
Nee, da gibt's nichts zu schneiden.
Nee.
Ich finde, das ist ein Zeichen. Die Handwerker haben aufgehört. Und das ist auch für uns dann das Signal, Marc, wir könnten tatsächlich noch stundenlang weitersprechen. Aber ich glaube, wir haben sehr viel gelernt über den Job von dir bei der Polizei in der Führungsstelle, aber auch über dein, wie du es ja immer noch bezeichnest, Hobby als Schiedsrichterassistent auf höchster Ebene. Ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gerne, Daniel.
Und zum Schluss vielleicht die Frage noch, würde der Videoschiedsrichter aus deiner Sicht bei der Polizei auch hin und wieder Sinn machen und warum nicht?
Ja, er würde Sinn machen.
Oh Gott, ja. Also tatsächlich, ja.
Genau.
Ja.
Also ich glaube auch in der polizeilichen Alltag gibt es Einsatzanlässe, wenn wir da die Chance hätten, nochmal irgendwo ein Stück weit zurückspulen zu können und eine neue Chance, punkto Kommunikation oder Entscheidungsfindung haben, dann täte das auch einigen ganz gut.
Das Schöne ist, hier können wir zurückspulen. Also wer die Folge nochmal hören möchte, sehr gerne. Und ansonsten verabschieden wir uns, gehen mit Grüßen raus an die Handwerker.
Auf jeden Fall.
Und bei der nächsten Folge bin ich zuversichtlich, dass der Parkettboden schon liegt.
Gucken wir mal.
Ja, vielen Dank, Daniel. Okay. Ela, danke dir. Schönen Tag noch zusammen.
Auch so.
Viel Spaß in Eindhoven. Ne?
Ja, danke.
Tschüss.
Kommissar Danger, der Podcast.